Die 19. Bildkunstkameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2017, Luca Bigazzi. Das zweite Gespräch führte Professor Dr. Lisa Gotto. Die Sichtung des 2010 erschienenen Films Kopie Conforme, Die Liebesfälscher von Abbas Kiarostami wird empfohlen.
Vielen Dank. Das ist eine ganz große Freude und eine besondere Ehre, dieses Gespräch mit Ihnen führen zu können. Benvenuto, Luca Bigazzi. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir beide jetzt über diesen Film sprechen können, der so viel mit der Frage nach dem Verhältnis von Original und Kopie, Wirklichkeit und Fiktion und natürlich auch mit der Frage zu tun hat, inwiefern die Kamera eingebunden ist in all diese Austauschprozesse. Vielleicht gibt es keinen besseren Film für die Bild-Kunst-Gespräche und wir sprechen jetzt eine gute Stunde über Bild und Kunst. Ich möchte aber gern am Anfang anfangen. Das ist der erste Film, den Abbas Kiarostami außerhalb des Irans gedreht hat, sein erster Film in Europa. Er hat vorher viel mit Laiendarstellern gedreht, sozusagen mit unprofessionellen Teams. Und es ist sein erster Film gewesen, in dem er ein europäisches, hochprofessionelles Team hatte, nicht zuletzt mit Ihnen hinter der Kamera. Und für Sie war es, wenn ich richtig informiert bin, auch der erste Film, den Sie mit einem nicht-italienischen Regisseur gedreht haben. Können Sie uns davon berichten, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, wie Sie sich ausgetauscht haben über Bildfragen, vielleicht auch sprachlicher, eine Herausforderung? Wie ist es gekommen, dass Sie in diesem Film zusammengearbeitet haben?
Also zunächst einmal muss ich sagen, dass das für mich ganz toll war, diesen Film wiederzusehen. Also ich muss sagen, der wird mit der Zeit immer besser. Das hat mich jetzt selber irgendwie beeindruckt. Das war ein Film, der sehr schwer in der Umsetzung war und vor allen Dingen wegen der Frage der Sprachen. Wir haben uns auf Englisch verständigt und haben uns irgendwie verstanden. Aber nach einer Woche war es dann plötzlich so, dass wir uns klar geworden sind, dass irgendwas zwischen uns nicht klappte. Also im Grunde haben wir uns eigentlich nicht verstanden, denn ich dachte immer, dass Abbas ein Meister des Realismus ist und diese Inszenierung, die so ausgefeilt, so komplex war, und das sehen wir nachher noch im Detail, es gibt unheimlich viele Dinge in diesem Film, die überhaupt nicht realistisch sind, wie zum Beispiel das gesamte Umfeld. Aber nach einer Woche kam Abbas dann zu mir und das werde ich mein Leben lang nie vergessen, denn es ist wirklich eine ganz ideale Idee. Und er hat gesagt, weißt du, eigentlich verstehen wir uns nicht wirklich, denn wir sprechen Englisch, aber du schreibst von links nach rechts und ich schreibe von rechts nach links. Wie soll man es überhaupt verstehen? Und meiner Meinung nach ist das eine Überlegung, die echt extrem intelligent ist, denn wir haben alle Dinge im Grunde von einer anderen Perspektive aus gesehen. Und nachdem wir das geklärt hatten, ist unser Verhältnis wirklich super geworden. Es war eine wundervolle Erfahrung und wir haben uns wirklich verstanden. Und das ist im Grunde auch die Intelligenz eines Regisseurs wie Abbas. Also der Film ist sehr, sehr komplex. Er spielt, wie man glaubt, in demselben Dorf, aber es gibt im Grunde 4, 5 verschiedene Dörfer aus der Toskana, in denen wir gedreht haben. Und Abbas wollte eben, dass alles am selben Tag und im selben Ort gedreht wird. Das heißt, diese beiden Dörfer da zusammenzuführen, das war unheimlich komplex, auch im Hinblick auf die Bildgestaltung. Ich weiß noch, dass gegen Ende des Films, da gehen die aus dem Restaurant raus zum Beispiel, sie gehen dann Richtung Apotheke, da ist eine Mauer und die Mauer, da gab es so einen Kontinuitätsfalle, weil das ist nicht genau die Mauer wie die Kirche, in die sie dann reingehen. Und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Also diese Mauer, die kann da nicht stehen, denn also hier gibt es also irgendwas Angemaltes und da gibt es Steine. Was hat er da gemacht? Er hat die Mauer der Kirche fotografiert mit seiner Fotokamera, dann hat er die drucken lassen auf einem Poster 4x3 Meter und dann hat er es praktisch auf die Mauer des anderen Dorfs aufgeklebt. Das heißt, die gehen praktisch um die Ecke und dann haben sie dieselbe Mauer. Wir waren wirklich ratlos. Wir dachten, im Grunde machen wir hier einen Film in 2D und nicht dreidimensional. Und er hatte auch da natürlich mal wieder recht. Es gibt sehr viele Dinge, die realistisch erscheinen, wie zum Beispiel das Badezimmer, wo Julian Schmell am Ende ist. Also man denkt, das ist das Badezimmer dieses Zimmers, aber es ist im Grunde eine Kartonschachtel, die mitten im Dorf steht. Und es ist alles im Grunde kreiert worden. Und das sind Dinge, die auf den ersten Blick als realistisch erscheinen. Aber sie sind eigentlich extrem künstlich gemacht worden. Und das ist sehr, sehr komplex. Die ganze Inszenierung ist sehr komplex. Und das ist auch Teil der Erzählung selbst. Das ist dieses doppelte Verhältnis zwischen ihm und ihr, zwischen dem Kunstwerk, der Vervielfältigung eines Kunstwerkes. Und das ist im Grunde auch die Funktion dieser Inszenierung. Und ich muss sagen, das war eine unglaubliche Erfahrung. Und wir können natürlich noch darüber sprechen, das sind auch Obsessionen von Abbas, die Vertikalität der Bilder. Denn diese Treppe hier zum Beispiel, die man hier links sieht, also da sieht man ja kleine Bilder auf der linken Seite. Das sieht so aus, als ob die vertikal wären, aber die sind diagonal aufgehängt. Denn der Winkel der Kamera hätte das alles in ein falsches Verhältnis gesetzt. Das war im Grunde alles schief. Und wir haben das im Grunde auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Also, es war wirklich eine tolle Erfahrung. Und dann wollte ich noch was dazu sagen. Als wir mit dem Film begonnen haben, da wollte Abbas den digital drehen. Und das geschah vor vielen Jahren. Und da war ich ziemlich ratlos, weil die digitalen Kameras, die sind jetzt natürlich schon perfekt und präzis, aber damals war das überhaupt noch nicht so. Und ich hatte Schwierigkeiten, das zu akzeptieren, dass wir das jetzt digital drehen sollten. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass er wirklich wieder recht gehabt hat. Ich möchte jetzt wirklich keine Filmrolle mehr in die Hand nehmen. Also das würde ich wirklich nicht mehr zurückdrehen wollen, aber am Anfang habe ich wirklich gesagt, um Gottes Willen, mit dieser schrecklichen Digitalkamera. Aber Abbas hatte wie immer recht.
Damit sind wir mitten in der Kernfrage natürlich auch dieses Films. Und da Sie eine Szene angesprochen haben, möchte ich gerne auch einen Ausschnitt noch zeigen und vorschlagen, dass wir ihn noch mal genauer anschauen und vielleicht da noch einmal ansetzen. Es gibt zwei Szenen, in denen der Protagonist, wie durch eine Schleuse hindurch einen Raum betritt. Die erste Szene ist die, wo er die Kunsthändlerin im Keller des Palazzos trifft. Und ich glaube, dass wir da ganz viele Momente haben, wo es um das von Ihnen beschriebene Verhältnis von Flächigkeit und Plastizität, Licht und Dunkelheit, aber überhaupt auch der Frage der Bilder, dass wir die da beobachten können. Und ich möchte vorschlagen, dass wir ihn erst nochmal anschauen. Wir haben ihn eben im Film gesehen, aber jetzt nochmal im Ausschnitt und dann diskutieren wir weiter über diese Frage.
Il doppiaggio è veramente uno scandalo internazionale.
Die Vertonung ist natürlich ein internationaler Skandal. Also wenn das dann in einer anderen Sprache gemacht wird, also da hätten die Schauspieler sagen sollen, nein, das wollen wir nicht. Aber die haben natürlich Agenten, die sie vor allem Möglichen schützen, aber sie schützen sie nicht davor, dass das synchronisiert wird. Also was ist das noch? Also das hat ja im Grunde mit dem Film überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist, man tut dem Film Gewalt an. Die sprechen auf Englisch, auf Französisch, auf Italienisch. Und wie kann man das dann synchronisieren? Synchronisieren, das ist ein Skandal, ein internationaler Skandal. Und die Wahrnehmung des Publikums, also ich sehe das oft, wenn Filme im Original gezeigt werden mit Untertiteln, dann gewöhnen die sich da auch daran. Und das ist im Grunde diese Wahrnehmungsfaulheit, also wenn man das alles synchronisieren will, das degeneriert dann. Also gut, mehr wollte ich da eigentlich gar nicht zu sagen.
Trotzdem vielen Dank für diesen Kommentar. Es ist eine große, große Debatte. Im Übrigen auch bei uns in der Filmschule, bei den Filmstudenten. Es gibt Kamerastudenten, die anders argumentieren. Die sagen, also wenn da ständig Schrift durchs Bild läuft, dann kann ich die Fülle, die Schönheit, die Gänze des Bildes nicht mehr genießen. Es gibt auch die andere Position. Aber ich möchte gern, wenn Sie gestatten, über diesen Ausschnitt noch kurz mit Ihnen sprechen. Denn ich finde ihn unglaublich. Ich vermute auch, aber jetzt bin ich mir unsicher, dass es eben auch für die Kamera ein besonderer Moment ist, wenn es diesen Raum tatsächlich so gibt. Sie haben am Anfang gesagt, Kiarostami hat Räume so konstruiert, wie er sie gerade brauchen konnte. In diesem Fall vermute ich, dass es diesen Keller tatsächlich gibt und dass die Kamera sich in diesem begrenzten Raum bewegen musste. Nein, no. Schon wieder falsch.
Nein. No.
Ja, also wir haben den Innenraum gesehen, wir haben die Treppe gesehen, aber dann gibt es noch das Äußere dieses Geschäftes außerhalb des Dorfes. Die sowohl das Außenrum, das äußere Ambiente, die Treppe als auch der Raum sind in anderen Dörfern. Und das hat im Grunde alles auch mit der Katze zu tun, also diese Einstellung. Also das Ganze ist im Grunde künstlich geschaffen worden. Und was dabei interessant ist, ist natürlich die Arbeit für den Kameraführer. Mann, weil das sind 360 Grad Drehmomente da in dieser Kameraeinstellung. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes für den Kameramann, denn du kannst das Bild, das Licht so einfangen, wie es in 360 Grad Winkel erscheint. Und das mache ich regelmäßig. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es jetzt eine Lichtsetzung für die Nahaufnahme und dann noch eine andere Lichtsetzung für eine totale oder etwas anderes gibt. Das ist für mich mittlerweile unvorstellbar. Also 360 Grad Winkelarbeit ist für mich super und toll. Und ich glaube, das ist auch wesentlich einfacher für die Schauspieler selbst, weil sie dann sich frei bewegen können und dann können sie auch so spielen und sich darstellen, wie sie wollen. In der Vergangenheit war das vielleicht schwierig, also eine Ausleuchtung bei 360 Grad, aber jetzt mit der digitalen Kameraführung ist das wesentlich einfacher geworden und das Ganze ist auch viel, viel sensibler geworden. Das heißt, man kann leichte Lichtquellen setzen, man kann LEDs einsetzen, kleine Glühlampen. Und das ist etwas, was für mich natürlich ist, denn ich habe ja im Grunde, wie ich auch gestern gesagt hat oder wie Silvio gestern erzählt hat, ich habe ja ohne Licht im Grunde angefangen und dank der digitalen Technik können wir das jetzt in die Realität umsetzen. Und bei solchen Einstellungen, die so komplex sind, die waren praktisch in der Vergangenheit technisch gar nicht machbar oder vorstellbar. Und das ist jetzt dank des Digitalen machbar. Das Interessante an dieser Einstellung ist, wie auch im Rest des Films, dass alle Probleme, die im Zusammenhang stehen mit der Präsenz der Schauspieler in dieser Einstellung, mit Reflexion, mit Spiegeln gelöst werden. Also es ist entweder verspiegelt oder gespiegelt oder es ist transparent. Im Hintergrund geschieht immer etwas. Es gibt immer ein Reflektieren. Eine Reflexion, also der Schauspieler und der andere Schauspieler, der Hauptdarsteller und der Nebenschauspieler. Und das ist etwas sehr, sehr Komplexes. Zum Beispiel diese Endszene, also als sie über diese Statue sprechen. Also diese Statue, die kann man im Grunde als Zuschauer niemals sehen, denn die Statue, die ist im Grunde in Szene gesetzt worden. Also die gibt es eigentlich gar nicht in der Wirklichkeit. Aber das ist im Grunde genauso etwas Gaunerhaftes, was wir da mal eben so mit einschummeln. So ein bisschen so eine Schummelei, das machen wir Italiener ganz gerne. Und dann sieht man das entweder mit abgeschnittenen Köpfen oder man sieht das als Reflex aus der Ferne. Aber sie haben die ganze Zeit über diese Statue gesprochen. Das heißt, es wird etwas suggeriert und es wird nicht gezeigt. Und das ist etwas Typisches für die Arbeit von Abbas, was er sehr, sehr gut kann. Und die Vorgängerfilme von Abbas waren Filme, die realistisch waren. Das waren fast Dokumentarfilme. Und in diesem Film hier hat er, also ab diesem Film, denn er hat danach noch in Japan einen Film gedreht, der vollkommen fiktiv war. Aber dieses Erstaunen, das wir hatten, also wir haben gesehen, dass er eben, wenn er dann arbeitet, ein ganz anderer ist. Also er ist sehr, sehr intelligent in der Gestaltung der filmerischen Handlung, der Erzählung selbst. Also es war für mich eine tolle Erfahrung.
Ja, also das, damit haben Sie natürlich absolut recht, dass es irgendwie um diese Verschachtelung und Verschränkung geht von dem, was wir als etwas Wirkliches wahrnehmen und dem, was wir immer noch zu ergänzen haben. Mir ist aufgefallen, dass es in dem Film ganz häufig Momente gibt, in denen ja ein Bild eigentlich vorgestellt und dann wieder verdeckt oder, wie Sie sagen, abgeschnitten wird. Das ist sicherlich bei der Statue der Fall. Es ist die Rede davon, ah, schau, wie sie seinen Kopf auf seine Schultern legt. Wir sehen das überhaupt nicht. Die Köpfe sind abgeschnitten. Wir können es nicht nachvollziehen. Und ganz ähnlich scheint es mir in vielen anderen Momenten zu sein. Auf der einen Seite haben wir den Eindruck davon, etwas komplett erfassen zu können. Beispielsweise in der Kellerszene mit Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Es ist fast wie 3D. Also vielleicht hat Kiarostami auch damit recht gehabt. Es ist im Grunde fast wie ein 3D-Film, weil wir häufig diese Staffelung im Raum haben. Auf der anderen Seite sind wir so häufig in Momenten, in denen wir etwas ergänzen müssen. Beispielsweise schiebt sich der ganze Körper der Wirtin in der kleinen Bar so vor das Fenster, dass wir eigentlich nur noch diese Rückenansicht haben, wieder ohne Kopf. Also nur ein Torso, der alles verdeckt, was wir eigentlich als gerahmtes Bild hatten. Und auch in den Fenstermomenten ist es der Fall. Hier im Keller die Antiquitäten, die Büsten, natürlich auch nur Teilstücke eines ganzen Körpers. Manchmal ragt ein Arm ins Bild wie ein Mitspieler. Und dennoch ist es eigentlich nur eine künstliche Figur. Können Sie uns vielleicht darüber noch etwas berichten, wie Sie und Kiarostami über diese Bildfragen sich ausgetauscht haben? Sie sind natürlich derjenige, der die Bilder letztlich macht, der sie kadriert, der den Rahmen wählt. Aber ich vermute, Kiarostami wird für diese Frage auch einige Überlegungen schon gehabt haben. Wie haben Sie sich da ausgetauscht? Wie haben Sie dieses Problem diskutiert?
Ja, ich habe ja gesagt, am Anfang hatten wir echte Schwierigkeiten. Ich habe im Grunde am Anfang nicht verstanden, was er wollte. Und das war für mich eine... Also da gibt es zum Beispiel lange Dialogszenen zwischen den beiden Hauptdarstellern, zwischen ihr und ihm, zum Beispiel als sie in der Bar sitzen oder im Restaurant sitzen. Und ich denke eigentlich gewöhnlicherweise, dass eine Szene, die manchmal sogar 5 Minuten lang ist, die wirklich lang ist, dass das da mehrere Schnitte braucht. Aber das ist im Grunde gar nicht so wichtig. Also ich habe ihn in der Nahaufnahme, dann wird er unterhalb des Kopfes abgeschnitten und dann genau das Gleiche von ihr. Das sind ganz einfache Einstellung, aber die sieht man 5 Minuten lang, denn das ist eine wichtige Szene. In diesem Teil des Films geht es um den Dialog. Da geht es nicht um die Kameraschwenks oder irgendwas. Andere Regisseure hätten das vielleicht ein bisschen näher rangezoomt oder ein bisschen weiter weg gemacht. Und hier geht es immer um dieselbe Einstellung. Und das heißt, der Zuschauer wird durch nichts abgelenkt. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich dort gelernt habe. Denn gerade durch das Wiederholen derselben Einstellung, auch wenn man eben einmal von der Schulter aus oder direkt ins Gesicht schaut, das gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, sich wirklich auf den Dialog zu konzentrieren. Und das ist genau die Absicht des Regisseurs gewesen. Und das ist etwas, was ich da gelernt habe. Diese Tische zum Beispiel, also dieser Tisch, an dem Sie geredet haben, da haben wir 2 Kameras gehabt, um diesen Film zu drehen. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Es gab natürlich einen Text also für die Schauspieler, aber die haben auch ein bisschen variiert. Also sie waren da relativ flexibel. Es gab also 2 Kameras gleichzeitig, um eben diese Improvisation möglich zu machen. Wir haben also eine Kamera gehabt, die auf sie gerichtet war, und dann 180 Grad auf der anderen Seite eine Kamera, die ihn die ganze Zeit aufnahm. Das ist im Grunde etwas, was sehr, sehr direkt ist. Und die Schauspieler selbst konnten sich angucken, aber zwischen ihnen standen praktisch 2 Kameras, die sie über Kreuz aufgenommen haben. Deswegen gibt es auch die Intensität der Blicke. Also die Schauspieler selbst, die saßen nicht so eng aneinander, sich eng gegenüber, sondern sie saßen sehr weit auseinander. Und dann gibt es noch diese merkwürdige Wirkung der Distanz, auf die Silvio auch zu sprechen gekommen ist. Also warum sind die so weit weg? Also die Distanz ist ja auch im Grunde die Wirkung. Das ist genau das, was er wollte. Also die sprechen miteinander, aber es steht etwas zwischen ihnen. Es gibt im Grunde keine Beziehung. Sie sind entfernt voneinander. Und das ist auch genau das Erfordernis bei dieser Inszenierung gewesen. Und wenn ich jetzt diesen Film gerade nochmal gesehen habe, muss ich sagen, das ist wirklich toll gemacht. Das war ein weitsichtiger Regisseur. Ehrlich gesagt kann ich das bis heute noch nicht richtig nachvollziehen, wie er das geschafft hat.
Naja, also Sie sind beteiligt an dem Unternehmen. Es ist nicht nur er, der das geschafft hat, sondern Sie sind natürlich Teil dieser Kunst. Es gibt in dem Film ja auch ein besonderes Verhältnis zwischen Statik und Kinetik. Es gibt diese sehr statischen Kameraeinstellungen, beispielsweise die des Gesprächs, die Sie erwähnt haben. Es sieht aus wie Porträtaufnahmen. Manchmal haben wir die Figuren ganz klar im Close-up und sie wirken fast wie gemalte Bilder, die aber in sich beweglich sind. Und dann gibt es natürlich auch die Kamerabewegungen selbst, Handkamera beim Schlendern, beim Spazieren durch das Dorf beispielsweise. Mir sind ein paar Stellen aufgefallen, die ich wahnsinnig bewundere, weil ich glaube, dass man in ihnen viel entdecken kann. Manchmal geht es vielleicht um die Schönheit im Banalen, die uns sonst verborgen bleibt. Vielleicht nehmen Sie die Dinge so lange in den Blick, bis wir etwas anderes, etwas Neues, etwas Überraschendes an ihnen entdecken. Muster, die wir vorher nicht gesehen haben, Geometrien, Formen, also etwas, das uns eigentlich umgibt da draußen in der Wirklichkeit, für das wir aber keinen Blick haben. Und vielleicht brauchen wir deswegen Sie, der Sie einen Rahmen darum ziehen. Ich bewundere diese Bilderkunst sehr und möchte Sie danach fragen, nach all diesen Mustern, nach diesen Formen. Ich denke auch gerade an den Schluss des Films, von dem Sie ja schon angedeutet haben, dass er natürlich auch nicht mehr so viel mit der Wirklichkeit zu tun hat, weil die Szene eigens eingerichtet wurde. Vielleicht ist die Schönheit nur so herzustellen.
Wenn ich die Filme sehe, bei denen ich mitgewirkt habe, dann leide ich immer wegen des Lichts. Ich denke immer, dass es schreckliches Licht ist. Also ich habe das Licht eigentlich nicht gut gesetzt. Also ich leide immer, wenn ich das sehe. Aber ich bin immer froh über die Arbeit des Kameramanns. Das bin immer noch ich, denn ich bin ja auch Kameramann. Und als ich diesen Film gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das war eine tolle Handkameraführung. Gestern habe ich sehr negativ über Handkamera gesprochen, als wir mit dem Publikum diskutierten, denn ich bin ja ein bisschen, also mich stört dieses Gerüttel dieser Handkamera, weil das zu sehr ablenkt, meiner Meinung nach. Und es geht da nicht um eine wirklich gute Einstellung. Und hier ist es so, dass die Handkamera sehr, sehr ein gutes Stilmittel ist, ein gewähltes. Denn während Sie miteinander reden, während Sie durch das Dorf gehen, dann sind das Handeinstellungen, aber sehr komplexe Kompositionen. Zum Beispiel am Ende des Films, da gehen diese beiden älteren Herrschaften aus der Kirche raus. Die sind im Grunde eine Spiegelung des eigentlichen Paares. Und denen dann zu folgen und unsere Hauptdarsteller im Hintergrund zu behalten und das dank einer Handkamera, das ist ein sehr, sehr schwieriges Gleichgewicht, was hergestellt werden muss. Und das ist für den Kameramann und für den lichtsetzenden Kameramann sehr, sehr schwierig. Natürlich kann man das arrangieren, aber es ist im Grunde die Obsession meines Lebens. Ich arbeite grundsätzlich mit dem Licht, aber das ist für mich nur sekundär. Ich möchte meine Kollegen nicht enttäuschen. Das Licht ist meiner Meinung nach sekundär im Hinblick auf die oder im Vergleich zur Einstellung, was den Sinn des Filmes angeht. Also der Sinn ist doch die Gestaltung, die Komposition der Bilder und die Komposition der Schauspieler innerhalb dieser Bilder. Und das ist meiner Meinung nach wesentlich wichtiger als die Lichtsetzung. Ich sage, dass das, was ich jetzt sage, ist natürlich ein bisschen gewagt, aber ehrlich gesagt kann ich mich von diesem Gedanken nicht freimachen. Ich möchte nicht einfach nur Kameramann sein oder nur Lichtsetzer. Diese Bewegungen zum Beispiel, also als die am Anfang vom Parkplatz in diese Taverne gehen, und dann gehen sie durch das Dorf. Also all diese Einstellungen, wenn man da auf die Naheinstellung verzichtet, dann ist das etwas sehr, sehr Gewagtes vom Regisseur. Das sind ganz viele Sequenzen, wo die Schauspieler auch gezwungen sind, eine Leistung zu erbringen, die ihnen sehr viel Konzentration abverlangt. Denn diese Naheinstellungen verpflichtet alle, sowohl die Kameraleute als auch die Schauspieler dazu, dass sie extrem konzentriert vorgehen. Und das ist im Grunde das besonders Interessante an unserer Arbeit. Also es gibt die Unendlichkeit des Raums und der Zeit. Entschuldigung, es geht eben nicht die Unendlichkeit des Raums und der Zeit. Und wir müssen das natürlich einfangen. Und das ist auch das Wunderbare an unserer Arbeit.
Ja, es geht vielleicht ja auch um das nicht nur das Verhältnis von Licht und Dunkelheit und Bewegung und Nichtbewegung, sondern eben auch um das Arrangierte, Nicht-Arrangierte. Es gibt zum Schluss ja eine Szene, die ganz ähnlich aussieht wie die, die wir eben gesehen haben im Keller. Also wieder gibt es einen Mann, der durch eine Schleuse sich bewegt. Wieder gibt es eine Treppe, diesmal nicht von unten, also der Mann läuft nicht von oben nach unten, sondern diesmal von unten nach oben. Und wieder geht es um die Frage, wie die Bilder eigentlich das organisieren, was wir überhaupt wahrnehmen, so wie der Film überhaupt im Ganzen danach fragt. In diesem Fall ist es ja auch umgedreht. Also die Kamera ist im ersten Fall so positioniert, dass der Mann auf sie zukommen kann. Sie bleibt ruhig und bewegt sich dann erst mit ihm. Im zweiten Fall, am Ende des Films, muss sie mit ihm die Treppe raufgehen. Wir haben interessanterweise beide Male einen Moment, wo es um ans Licht geht. Also wieder ein Lichtschalter wird umgelegt, ne, im ersten Mal zufällig oder unabsichtlich, huch, ne, und macht das Licht wieder an. Im zweiten Fall, ne, wird er aufgefordert, das Licht doch wieder auszumachen. Ich möchte Sie danach fragen, was Ihr Anteil an diesen doch auffälligen Momenten ist. Sie haben eben gesagt, ja gut, der Regisseur schlägt vor, der Regisseur setzt, und das ist eine Herausforderung für die Kamera. Entweder sagt er eben so, hier muss irgendwie die Kamera beweglich sein, hier gibt es Handkamera, oder die 330-Grad-Geschichten. Ich frage Sie trotzdem nach Ihren Einfällen, nach Ihrer Beteiligung. Ich möchte nicht glauben, dass es alles Kiarostami war, der gesagt hat, dass das soll so passieren, sondern ich glaube doch, dass Sie als Bildkünstler da eigene Lichtmomente, eigene Rahmungen, eigene Bildverständnisse eingebracht haben. Stimmt's?
Vielen Dank, aber leider ist das nicht ganz so. Aber wie dem auch sei, dieses letzte Zimmer, wo also diese letzte Szene spielt, das ist eine sehr, sehr komplexe Aufgabe gewesen. Wir waren im 5. Stock eines Hauses in diesem Dorf. Das heißt, sehr schwer zu erreichen mit den ganzen Gerätschaften für das Licht. Und bei den Vorortsterminen hatten wir wunderbares Licht beim Sonnenuntergang. Und ich habe gesagt, eigentlich würde ich genau zu dieser Uhrzeit diese Szene drehen wollen. Und dann passiert es also immer so, dass man sagt, okay, der Moment ist ja schön, aber der dauert genau 10 Minuten und wir brauchen im Grunde den ganzen Tag für diese Dreharbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, wir machen das in 10 Minuten. Ich habe es ehrlich gesagt nicht geglaubt, aber wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben Kräne eingesetzt, um eben diese Sonnenstrahlen, die ins Zimmer scheinen, zu simulieren. Und Abbas hat das eigentlich gar nicht mitgekriegt. Ich habe ihm auch vorher nicht gesagt, dass wir das machen wollten. Und als wir dann begonnen zu drehen, da hat er gesagt, oh, er hat gesagt, ja, eigentlich hätten wir genau jetzt drehen müssen, denn sonst werden diese Sonnenstrahlen untergehen. Und da habe ich gesagt, nein, diese Sonnenstrahlen sind von uns künstlich hergestellt worden. Und dann war er echt also total perplex, weil er kannte diese Technik nicht. Er war ein bisschen überrascht. Er hat gesagt, wirklich? Und wir konnten dann diese Szene drehen, und das ist eine sehr, sehr schwierige Szene. Denn technisch gesprochen ist es so, dass die digitalen Kameras derzeit, ich hatte eine alte Red One, das ist praktisch der Prototyp einer Digitalkamera, aber das ist eine primitive Kamera im Grunde im Vergleich zu den heutigen Modellen. Also das Eindringen des Lichts von außen war unheimlich schwer in Einklang zu bringen mit dem Licht innen. Denn da gibt es ja Brennweiten, die sehr, sehr eng sind. Die Fenster waren auf, das heißt, wir konnten da jetzt nicht irgendwas noch durch das Fenster scheinen lassen, das von außen kommt. Also diese Einstellungsfrage, denn die Schauspieler selbst sind ja im Grunde im Schatten, die sind eher dunkel, das war eine Entscheidung, und das führt beim Kameramann immer zu Angst, denn es ist schwer, wenn man dann dem Zuschauer nicht das Gesicht des Schauspielers gibt. Was habe ich für ein Recht, dem Zuschauer praktisch die Mimik vorzuenthalten? Und da bist du dann gut dran, wenn der Regisseur sagt, nein, das kannst du tun. Und ich kann dann sagen, okay, ich akzeptiere deinen Mut und ich mache das jetzt, ich setze das um. Und vielleicht hätte ich mehr von den Gesichtern der Schauspieler zeigen sollen. Ich weiß es nicht ganz genau, es ist auf alle Fälle so gelaufen.
Vielen Dank. Also es führt ja auch nochmal zurück eigentlich auf das, was der Film uns in seinem gesamten Verlauf erzählt. Wer das Echte sucht, wird das Gemachte finden. Ich möchte aber auch das Publikum gerne dazu auffordern, noch Fragen zu stellen. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesprochen, aber es ist ja gut möglich, dass es auch aus dem Publikum noch Fragen gibt. Nutzen Sie die Möglichkeit, unseren Preisträger direkt zu fragen. Ja, bitte.
Belle domande, complimenti, no, veramente sono. Sie stellen wirklich tolle Fragen, muss ich sagen. Vielen Dank.
Sie geben beste Antworten. Vielen Dank.
E lei dà le migliori risposte, grazie a lei.
Ja, herzlichen Dank für diesen wunderschönen Film. Ich glaube, ich spreche für das ganze Kino, wenn ich sage, man kann nach diesem Film nur eine Bewunderung zum Ausdruck bringen für diese wunderbare Bildlichkeit, für diese Atmosphäre der Bilder. Und da muss ich mich Frau Gotto anschließen. Wir müssen, glaube ich, diesen Film anpreisen, um Sie zu überzeugen, dass Sie hier eine wunderbare Arbeit geleistet haben. Und ich glaube, da macht das ganze Publikum mit. Das müssen wir tun. Gleichzeitig machen Sie uns auch seit gestern immer wieder klar, es sind nicht meine Filme, es ist der Regisseur. Und ich mache, was der Regisseur möchte. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen bei Ihnen kitzeln, noch ein bisschen provozieren, um noch mehr herauszubekommen. Ein bisschen haben Sie angedeutet, Kiarostami ist ein langsamer Erzähler, der die Geschichte breit entwickeln lässt, der das Tableau liebt, der die langen Einstellungen liebt. Und ich habe so rausgehört, dass Sie gesagt haben, ich habe gedacht, da müssen jetzt Schnitte her. Also haben Sie doch wahrscheinlich während des ganzen Films ein bisschen aufs Tempo gedrückt. Sie haben also Kiarostami korrigiert und damit diesen Film, wie er jetzt aussieht, möglich gemacht. Gibt es noch mehr Punkte, wo Sie Kiarostami widersprochen haben und Dinge gemacht haben, die eigentlich nur von Ihnen kommen? Beispielsweise eine der eindrücklichsten Sequenzen oder Einstellungen, der Blick auf das Auto, die Spiegelungen, das ist ja eine Konvention, das sieht man in jedem Fernsehfilm, aber hier bekommen Sie ein mehrschichtiges Bild. Sie haben 3, 4 Schichten in dieses Bild eingebaut, sodass auch hier in diesem Gegenwartsbild man tief in den Brunnen der Erinnerung steigt. Und dieser Film begibt sich ja in die Erinnerung und die Erinnerung ist komplett imaginär. Das hat Roland Barthes schön zusammengefasst. Die Erinnerung ist reine Imagination, weil sie ja nur in unserem Kopf stattfindet. Und das ist genau das adäquate Bild dafür. Und da gab es sicher noch viele Punkte, wo Sie sich zur Geltung gebracht haben.
Also ich bin echt umgehauen. Ihr haut mich um mit euren Fragen. So intelligente und fachspezifische Fragen. Also muss ich ehrlich sagen, das passiert nicht häufig.
Das ist alles nur gemacht. Das ist nicht wirklich echt. Wir tun so, als wären wir klug. Aber sie sind wahrscheinlich viel klüger.
Nee, ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Regisseure den Film machen. Ich habe da keine Verdienste. Das Einzige, was ich mir selber zusprechen kann, ist, dass ich mutig vorgehe. Man muss ein bisschen Mut haben. Und der Mut kommt dann zustande, wenn ich mir darüber klar wäre, dass die Regisseure, mit denen ich arbeite, wirklich intelligent sind. Wenn der Regisseur nicht weiß, was er will, also wenn ich das spüre, dann werde ich vorsichtiger. Also da nehme ich dann auch mehr Licht. Also die Filme, die ich gemacht habe, wo mehr Licht ist, das sind die Filme gewesen, wo der Regisseur weniger Mut hatte. Wenn der Regisseur mutig ist, dann kann ich auch das Licht reduzieren. Und diese Szene im Auto ist sehr, sehr interessant. Und da muss ich sagen, ja, da habe ich vielleicht auch daran mitgewirkt. Also da wird praktisch durch die Windschutzscheibe aufgenommen. Und natürlich gibt es da immer das Risiko, dass diese Reflexe zu stark sind, diese Spiegelung, dass das übertrieben ist, ich übermäßig. Ist. Das ist natürlich Fiktion. Was macht man? Etwas Schreckliches eigentlich. Man nimmt eine dunkle Abdeckung, damit eben diese Spiegelungen nicht auf den Gesichtern der Schauspieler erscheinen. Und die Kamera bewegt sich natürlich, aber durch die Windschutzscheibe gibt es trotzdem keine Spiegelungen. Also wie haben wir das gemacht? Wir haben die Kamera auf die Kühlerhaube praktisch, auf die Kühlerhaube des Autos gesetzt. Und Abbas hat im Iran praktisch wahnsinnig viele Filme mit der Kamerawagen gedreht. Und er sagte, ja, ich weiß nicht genau, wie das mit den Spiegelungen in den Gesichtern ist. Er hat gesagt, können wir das wirklich machen? Und ich habe gesagt, klar, das machen wir. Wir machen jetzt einen Blendenmotor auf die Iris und wenn dann der Kamerawagen praktisch zu stark ausgeleuchtet wird, dann können wir die Blende schließen und dann kommt das richtig so zustande, wie wir das wollen. Und er war im Grunde der Mutige und ich habe dann nur gesagt, wie man das technisch umsetzen kann. Der Mut entsteht, das Ergebnis ist, dass der Schauspieler eben nicht geblendet oder zu verspiegelt dagestanden wird. Also er hat den Mut gehabt, ich habe es lediglich umgesetzt. Ich habe das konkrete Umsetzen gemacht, aber der Verdienst gebührt nicht mir. Und das ist immer so. Ich werde das immer wieder wiederholen. Da gibt es ein riesen Missverständnis. Also manchmal stellt man mir Fragen, also war das deine Entscheidung, zum Beispiel, dass du da jetzt eine Naheinstellung machst oder so. Und dann sage ich immer, die Einstellungen, das ist immer Regisseursache. Das ist der Mut der Regisseure oder die Unfähigkeit der Regisseure, aber das spiegelt sich in meiner Arbeit wieder. Und ich habe Glück gehabt, dass ich mit super Regisseuren gearbeitet habe. Und wenn ich mit super Regisseuren arbeite, dann kann ich auch gute Filme machen. Und Abbas ist wirklich ein Genie.
Ja, umgekehrt haben die Regisseure Glück, wenn sie mit guten Kameraleuten zusammenarbeiten können, denn sonst würden ihre Filme ja nun auch nicht so aussehen. Aber ich erinnere mich daran, was Sie gestern gesagt haben in Ihrer Dankesrede, dass es beim Film immer um kollektive Kunst geht, dass es immer eine Arbeit im Team ist. Sie haben gesagt, die Geschichte, die so wunderbar in der Laudatio erzählt wurde, erinnert daran, dass wir nicht alleine weiterkommen, dass wir uns einander brauchen, um große Kunst zu machen, und vielleicht können wir uns darauf einigen. Also dass weder der Regisseur alleine einen Film machen kann, noch der Kameramann alleine einen Film, dass es um den Austausch geht, um das Ergänzen. Aber bevor ich jetzt weiter hier die ganze Zeit rede, wollte ich auch natürlich nochmal das Publikum. Oh.
Ja, ich möchte dazu ein Beispiel anführen. Ich habe ja gerade erst den Young Pope, den jungen Papst, gedreht, und dank der Digitaltechnik ist es oftmals so, dass das Licht entweder sehr, sehr stark war oder es waren eben kleine Lämpchen, Glühlämpchen. Also die Auswahl dieser Lampen, dieser Leuchten oder der Modelle dieser Leuchten und natürlich auch die Position dieser Licht, das ist natürlich ein Verdienst desjenigen, der das Ganze inszeniert. Ich arbeite eigentlich immer damit, auf das Licht zu verzichten. Also das ist mein Ansatz. Und diejenigen, die das Ganze inszenieren, die sagen dann oft mal, okay, ja, das reicht aus, hier muss ein bisschen mehr. Und hier war es wirklich derjenige, der das Ganze inszeniert hat, der eben auch zu diesem Licht gekommen ist. Er hat eben diesen Lampentyp, diese Glühlampe, diese Ausleuchtung auf der Mauer ausgewählt. Und das ist das, was dann die Bildkomposition kreiert. Das ist im Grunde das Antizipieren des Films in fotografischer Hinsicht.
Wunderbar, vielen Dank für diese Bemerkung. Ich glaube, dass es die unterschiedlichsten Regie-Kamera-Verhältnisse auch in Bezug auf die Frage des Lichts gibt. Sie haben ja gesagt, freundlicherweise, hoffentlich stimmt's, dass Sie sich so sehr für den deutschen Film begeistert haben gestern Abend. Und da fallen einem natürlich auch Beispiele ein. Also Fassbinder beispielsweise hat mit Ballhaus gearbeitet, Michael Ballhaus an der Kamera. Und die Frage, wie das Licht in das Bild kommt, ist je unterschiedlich zu beantworten sicherlich. Auch die Frage der Künstlichkeit. Michael Ballhaus hat auch mit Douglas Sirk gearbeitet und hat gesagt, gut, ich möchte gerade das künstliche, grelle Licht haben. Es ist, glaube ich, eine Sache, die sich ja, bis uns Unendliche weiter diskutieren lässt, wie eigentlich das Licht ins Bild kommt und wie das Bild das Licht macht.
Ein Beispiel dazu, und das zeigt genau das, was wir über das wir gesprochen haben. Ich liebe die Filme von Karios Maki. Und das Licht in diesen Filmen, das würde ich niemals so machen, denn das ist gewollt künstlich, aber es ist ein wunderbares Licht. Ich mag dieses Licht setzen, aber das hat so ein bisschen was vom künstlich Inszenierten, sowas Theaterhaftes. Also wenn ich das machen müsste, dann würde der Zuschauer weglaufen. Und warum funktioniert das so gut? Weil es gibt gleichzeitig eben diese Fiktion und das Inszenieren, und diese beiden Dinge gehören zusammen. Und das Ganze wird praktisch in eine Geschichte eingefügt, in so eine hyperbolische Geschichte, und das wird auf realistische Art und Weise dann ausgeleuchtet. Ich könnte das nicht, aber ich liebe das, diese Filme anzugucken. Wie kann man überhaupt sagen, wie kann man sich anmaßen zu sagen, dieses Licht ist gut oder nicht gut? Das hängt im Grunde vom Regisseur, das hängt auch selbst von den Geschichten der Hauptdarsteller ab und auch von dem, was man zeigen möchte. Derzeit bin ich dabei, einen Film in Rom zu drehen. Wir sind jetzt in der zweiten Drehwoche und ich habe noch kein einziges Licht angeknipst. Wir sind in einem kolossalen Umfeld, also Und der Regisseur und auch die Schauspieler sind ein bisschen unsicher, aber ich denke, das ist genau das Richtige für diesen Handlungsstrang, für die Erzählung, die wir machen wollen. Also obwohl es eine Komödie ist, wollen wir das Ganze so realistisch wie möglich drehen. Deswegen, wie kann man sich anmaßen zu sagen, welches das richtige Licht ist? Ich habe das niemals verstanden. Ich sehe, es gibt Dinge, die funktionieren, weil es eine Korrespondenz gibt zwischen Handlungsstrang und Einstellung und Ausleuchtung. Wer kann sich anmaßen, das zu beurteilen?
Absolut. Also ich glaube auch, dass der Film, den wir eben gesehen haben, genau das erzählt. Der Film ist keine Repräsentation des Lebens, sondern seine Erfindung. Es gibt Szenen, die sind melodramatisch, die könnten fiktiver nicht sein. Also wenn wir Juliette Binoche sehen als Reflexion in einem Spiegel, also das Ganze hat natürlich eine unglaubliche Künstlichkeit und der Körper, der das Spiegelbild gibt, ist gar nicht mehr im Bild. Ist schon selbst aus dem Rahmen gefallen, dann kann man diese Fragen natürlich auch stellen. Also da haben Sie vollkommen recht. Wer könnte sich anmaßen, das zu bestimmen? Aber ich muss mich wirklich bremsen. Ich rede die ganze Zeit und das Publikum möchte aber auch beteiligt sein. Ich habe gesehen, Barbara, du möchtest eine Frage stellen, oder?
Ja, und
ich stelle die Frage auf Deutsch, weil sie zu komplex ist.
Was ich sehr spannend fand an dem Film ist eben, dass diese Komplexität eigentlich total unterspielt wird. Also die Komplexität wird eigentlich reduziert. Es kommt alles sehr natürlich daher und das hat viel, meine ich, mit der Lichtsetzung zu tun, dass die Lichtsetzung sehr natürlich wirkt. Und dann aber eigentlich durch diese Schichtungen und auch durch die Schärfe, also wo die Schärfe liegt und wo die Menschen hingucken, aber im Hintergrund spielen sich andere Dinge ab. Also es gibt dieses Spiel mit Aufmerksamkeit, also dass bestimmte Ebenen eben sich sozusagen aufdrängen und andere zurücktreten. Wie sind diese Entscheide gefallen? Also wo das Licht liegt, wo die Schärfe liegt, wie mit diesem Spiel mit Aufmerksamkeit und eben auch Verdeckung sozusagen von wesentlichen Elementen, wie das stattgefunden hat. Also das hat mich sehr beeindruckt an dem Film. Also ich finde ihn sowieso großartig. Ich bin wirklich, also gratuliere.
Also eine Sache, die ich im Leben immer versucht habe zu vermeiden, ist Frontallicht zu setzen. Also ich denke, dass dann auch Schatten auf das Gesicht fällen und ich glaube, dass das, also auch die völlige Dunkelheit der Lichter, ich glaube, dass manchmal auch das etwas interessanter macht. Oder das passiert natürlich auch in der Malerei. Also jetzt nur eine Idee. Also je nachdem, wie die Welt ist, kann man sie darstellen. Also ich habe immer versucht, dieses Frontallicht zu vermeiden. Aber Juliette Binoche zum Beispiel, wenn sie vor einem Spiegel steht, und der Spiegel ist ja da in dem Augenblick die Kamera und sie in die Kamera schaut, dann ist das völlig natural, weil das ein flaches Licht ist. Denn sie weiß ja, dass sie vor einem Spiegel stehen würde und sie weiß dann, dass ich auch Frontallicht setze. Und in der Möglichkeit, das dann entsprechend zu korrigieren, das Licht, und in der Fähigkeit dann auch zu verstehen, wann man eben wagen kann, etwas zu verbergen und wann man etwas zeigen kann. Und wenn man etwas zeigen muss, weil sie auch schön ist, also man sieht sie auch ganz perfekt mit allen einzelnen Kleinigkeiten im Gesicht, wie sie sich schminkt und so weiter, die Ohrringe anlegt, das sieht man ja alles. Wenn ich dann so ganz stark gedacht hätte, dass das Seitenlicht besser wäre für ihr Gesicht zum Beispiel, also ich glaube, dass das wirklich vielleicht ein sehr, sehr großer Fehler bei der Lichtsetzung gewesen wäre. Das erzähle ich jetzt nur hier. Also hier war der entscheidende Punkt der Spiegel und da wird das Licht eben ganz gerade von vorne ausgesetzt, ganz flach wirkend. Also sollen wir noch ein bisschen weiter darüber nachdenken oder... Reicht's? Na gut.
Wir freuen uns über jedes Wort, das Sie mit uns teilen. Aber ich frage auch das Publikum, ob es noch weitere Fragen gibt. Nicht, dass wir jemanden übersehen. Bitte.
Ich würde mal gerne von Ihnen wissen, wie Sie Filme vorbereiten. Wir haben doch gar nicht über Vorbereitung gesprochen. Es gibt ja eine Vorbereitung vor dem Dreh und es gibt auch sicherlich eine Vorbereitung während des Drehs. Sitzen Sie sich abends mit dem Regisseur beim Essen vielleicht zusammen und sprechen mal über den nächsten Drehtag?
Also ich glaube, dass ich der schlechteste Filmevorbereiter in der weltweiten Kinogeschichte bin, in folgendem Sinne. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wo ich dann das Licht setzen sollte, dann mache ich eigentlich Fehler. Wenn ich vorher darüber nachdenke, zum einen, weil ich dann irgendwie Angst bekomme und denke, das funktioniert nicht und so weiter. Also dann schlafe ich schlecht und so weiter. Aber dann denke ich auch, dass man es irgendwie so machen muss, dass man sich auch ein bisschen von der Improvisation, von der Intuition und dem Instinkt des Augenblicks mitreißen lassen muss. Und das kann man eben nicht am Abendessen entscheiden. Das ist etwas wirklich, was in der Gegenwart geschieht, ist beeinflusst durch die Schauspieler, durch die Laune der Crew. All das bestimmt auch das Licht. Also bei mir ist es eigentlich so, also ich mache mir keine Sorgen, wenn der Regisseur mir am Morgen nicht alle Einstellungen mitteilt, die er gerne an dem Tag aufnehmen möchte. Finde ich sogar eigentlich besser. Interessantes Beispiel dazu. Paolo Sorrentino, das ist ja ein extrem anspruchsvoller Regisseur. Der ist da ganz präzise bei der Auswahl der Kamerapositionen. Und morgens ist es dann immer so, dass er ankommt mit einer ganzen Auflistung der Einstellungen. Und bei dieser Liste, da versuche ich immer ein bisschen drauf zu spingsen, aber er zeigt es mir eigentlich nie. Und es ist ja im Grunde genommen so, dass er will, dass ich und alle anderen, dass wir ihn dazu bringen, auch wiederum seine Einstellung während der Dreharbeiten zu ändern. Denn seine Pläne ändern sich auch während der Aufnahmearbeiten und dann entscheidet er sich zum Beispiel, das von anderen Richtung aufzunehmen. Und das ist eben die Flexibilität, die er sich selber zugesteht. Und also dann sagt er zum Beispiel, ja, ich habe es mir jetzt anders überlegt. Und das ist diese Flexibilität, die mich dann dazu verpflichtet, ein Licht zu setzen, dass für die eine Kameraposition gut wäre, aber dann in dem Augenblick anders gesetzt werden muss, eben mit dieser Wendigkeit und Flexibilität, die da erforderlich ist, an einem solch komplexen, konzentrierten Arbeitstag mit so viel Druck, zeitlichem Druck, auch wie das ja bei uns immer jeden Tag am Set ist. Und ich bereite nichts vor, nein. Ich versuche natürlich schon nachvollziehen zu können, was da im Ursprung ist dieses Films, was der Film von uns fordert und was dann auch der Regisseur will. Aber manchmal sagt der Regisseur nichts. Und dann wird dann eben gefragt, wie verstehst du das? Also aus deiner Lebenskenntnis heraus zum Beispiel. Also ich möchte hier nichts Eingebildetes sagen, aber eben Lebenskenntnis. Und da haben wir eben auch eine bestimmte Einstellung zur Handlung. Das ist auch beeinflusst von dem, was du gelesen hast, erfahren hast, welche Musik du hörst, Kunst du anschaust, wie du reist und so weiter. Also auch hängt auch ab von deiner politischen Einstellung. Und wenn der Regisseur mir nichts sagt, dann ist es folgendermaßen. Ich versuche dann ein Vorbereitungstreffen mit dem Regisseur zu machen in seinem Büro und schaue mir die Fotografien an, die er dann in die Wand geheftet hat, denn das sind vielleicht Fotografien, die etwas aussagen darüber, welche Intentionen er hat. Da sieht man zum Beispiel eine romantische Landschaft im Sonnenuntergang. Das hat dann vielleicht eine Aussage. Oder zum Beispiel eine Baracke in Bombay. Das sagt vielleicht auch was auch. Oder ein Schwarz-Weiß Foto oder ich sehe dann zum Beispiel ein Gemälde da. Und davon ausgehend wird es mir dann schon klarer, was der Regisseur sagt. Sehr viel klarer, als wenn er zu mir zum Beispiel sagt, für diesen Film möchte ich das, das, das und das und ich möchte das nur mit dem 18er drehen zum Beispiel. Also das sagt dir keiner natürlich, aber das wäre dann nicht so toll.
Aber kleine Nachfrage, aber Sie kennen doch Motive vorher. Also zum Beispiel ein Haus im fünften Stock und in dieses Haus soll Sonnenlicht reinfallen, weil die Originalsonne nur 10 Minuten lang reinscheint. Sie müssen aber den ganzen Tag drehen, wie Sie gerade gesagt haben. Das heißt, Sie brauchen Steiger, das müssen Sie ja vorher wissen, das muss ja bestellt werden. Nicht wahr? Oder Sie verwenden einen Kamerakran. Insofern meine ich, kann es ja nicht ganz ohne Vorbereitung gehen.
Nein, natürlich nicht. Also da hatte ich jetzt ein bisschen das überspannt, hatte das so ein bisschen symbolisch dargestellt. Also diese Scouting-Location, diese Ortsbegehung ist natürlich unglaublich wichtig, denn da wird eigentlich erst klar, welche Schwierigkeiten sich ergeben könnten und da werden auch die Intentionen des Regisseurs eigentlich erst klar. Das ist klar, dass ich mir den Ort vorher anschauen muss. Aber wir setzen uns nicht zusammen an den Tisch und führen theoretische Diskussionen, wie das Licht positioniert werden soll. Das ist also glücklicherweise noch nie passiert und ich hoffe, dass mir das auch nie in Zukunft passieren wird, denn das würde mich unglaublich verwirren. Also das ist wirklich diese Flexibilität, die sich anpassen muss an die Situation des Augenblicks, die uns da Sachen vorgibt. Also alle, die meinen Beruf haben, wissen das ja, dass wir jeden Tag mit einem unglaublich wahnsinnig gewordenen Elektriker zu tun haben. Das ist nämlich die Sonne und die Sonne verhält sich eben so, wie sie es will. Da ändert sich die Farbe manchmal und manchmal ist das so, dass da eben Frost ist oder Wolken oder was auch immer oder raufreif. Also es ist eine unglaubliche Herausforderung, die diese Elektriker an uns stellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel denken würde, ja, um drei zieht sich dann eine Wolke vor oder dann ist die da nicht und was soll ich dann machen? Das wäre ja schizophren. Also ich muss mich schon anpassen an diese Verrücktheit der Menschheit und der Zuschauer sieht ja auch eine Szene, die vielleicht nur eine Minute dauert und darf also nicht sehen, dass das alles an einem Tag gedreht worden ist, wo sich die Wetterbedingungen von morgens bis abends unglaublich geändert haben. Also man muss mit diesen natürlichen Widrigkeiten zurechtkommen und das ist etwas, was wir machen und das ist eben aufgrund der Natur so. Da gibt es keine Kontinuität. Das ist also auch wirklich eine faszinierende, aber auch eine angstmachende Herausforderung, der wir uns da stellen müssen.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Es gibt noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Dort hinten.
Ich würde gerne noch mal auf die Frage des Realismus zurückkommen. Das zieht sich ja durch die Gespräche die ganze Zeit. Und ich glaube, dass wir vielleicht verschiedene Dinge meinen, wenn wir über Realismus sprechen, wenn Sie über Realismus sprechen. Zum Beispiel, ich sagte ja schon gestern, alle versuchen mit den modernsten Kameras das ein Höchstmaß an realistischer Darstellung zu erreichen. Ich glaube, das ist gar nicht das, was Sie möchten, sondern Ihnen geht es darum, den Realismus der Fotografie so aufzufassen, dass man die Dinge im natürlichen Licht spiegeln lassen kann, dass man sie im natürlichen Licht erscheinen lassen kann, weil ihr Wahrheitscharakter da am stärksten herauskommt. Und dass sie keine Schnitte machen oder das gut finden, liegt daran, dass man so einem Dialog nicht entgehen kann, den das Ehepaar führt. Und man kann da natürlich nett hin und her schneiden, aber so ist es viel, viel härter, viel realistischer zu ertragen, dass eben keine Unterbrechung stattfindet, dass man zuschauen muss. Und ich denke, dass diese Frage des Realismus, die hat bei Ihnen wirklich etwas mit dem natürlichen Licht zu tun, mit der Verwendung des natürlichen Lichtes. Aber ich sehe zum Beispiel in der digitalen Technik, die Sie sehr betonen, überhaupt keinen Bezug zur realistischen Darstellung. Natürlich in den tollen Keller, wo die Kunstwerke stehen, da kann man mit diesen Ausleuchtungen der Kunstwerke arbeiten. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Aber realistischer wird das Bild dadurch nicht. Es wird dadurch realistischer, dass Sie mit dem Tageslicht arbeiten und dass Sie vor allem in der Montage, soweit Sie das mit dem Regisseur vereinbaren können, eben diesen Konsequenzen der Darstellung nicht ausweichen.
Ja, da möchte ich nicht missverstanden werden. Wenn ich sage, dass mir realistisches oder naturalistisches Licht gefällt, dann bedeutet das nicht, dass ich immer das gleiche Licht nur gerne mag, sondern diese Nuancen in der Natur sind ja unendlich groß und natürlich sehr viel großartiger als unsere Lichtdarstellung. Also wenn ich da zum Beispiel Künstlichkeit wahrnehme, dann ist das etwas, was ich schon oft gesehen habe und das kann langweilig wirken, weil es künstlich wirkt, gefaked wirkt. Wenn es mir aber gelingt, ein natürliches Licht zu produzieren mit allen Nuancen des wirklich natürlichen Lichts, dann ist das eine sehr viel komplexere Leistung, schwierigere Leistung. Dann muss ich den Projektor anschalten und so weiter und der Zuschauer sieht ja sofort, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und das ist eben die Herausforderung. Da ist es natürlich schon immer das gleiche Licht. Und wenn ich sage, dass natürliches Licht mir gefällt, dann meine ich damit nicht, dass es meine Intention ist, die Intention des Regisseurs zu umgehen und immer das gleiche Licht zu machen. Im Gegenteil. Konkretes Beispiel dazu. Die Tatsache, dass digitale Kameras mir ermöglichen, sehr viel freier zu arbeiten als vorher mit dem natürlichen Licht, ohne da kompletten Blödsinn zu machen, also auch was den Schatten angeht, das hält mich natürlich nicht davon ab, das Licht so zu setzen, wie ich das setzen will oder wenn ich es setzen will. Das konkrete Beispiel dafür ist folgendes. Wenn ich einen Film drehe wie La Grande Bellezza, Große Schönheit, wo es natürlich ganz klar so ist, dass die Situationen nicht realistisch sind, dann setze ich Licht, weil der Film mich dazu auffordert und fordert mich eben auf, das nicht realistisch zu tun. Und der digitale Film ermöglicht es mir, hier realistisch zu arbeiten, wenn ich das sein muss und hält mich nicht davon ab, real zu sein, wenn es real sein muss.
Und ich habe da einfach nur eine Möglichkeit zugefügt, die ich vorher bei der Filmrolle eben nicht hatte beim normalen Film, dass ich eben hier wirklich real und positiv natürliches Licht einsetzen kann. Denn der digitale Film sieht das genauso, nimmt das genauso wahr wie mein menschliches Auge. Und das ist natürlich irgendwo auch erschreckend manchmal, wenn ich Filme sehe, die zum Beispiel bis 2010 gedreht worden sind, dann glaube ich, dass das Filme sind, wo ich mich wirklich angestrengt habe, aber umsonst angestrengt habe, das darzustellen, was mein Auge wahrgenommen hat. Mit sehr viel mehr Furcht und Angst. Da hatte ich damals eben nicht gewagt, das zu machen, was ich jetzt mit der digitalen Kamera machen kann. Also ich fühle mich jetzt sehr viel freier.
Vielleicht führt das auch nochmal auf die Frage zurück, was im Digitalen eigentlich passiert. Wir sind auf der einen Seite in der Lage, viel mehr Bilder als jemals zuvor zu machen. Gerade die Frage des Materials spielt aber natürlich eine Rolle. Unsere Kamerastudenten beispielsweise müssen auch wieder neu lernen zu selektieren, einfach weil sie immer schon mehr Bilder machen können. Auch die Frage des Lichtsetzens, des Lichteinrichtens spielt dabei natürlich eine Rolle. Auf der anderen Seite bedanke ich mich sehr für Ihren Hinweis dafür, dass es uns neue Möglichkeiten eröffnet. Es schränkt uns nicht ein, sondern es gibt uns neue Möglichkeiten. Der Film hat davon eben auch erzählt, also es gibt nicht die eine Version, es gibt nicht die eine glückliche Lösung. Vielleicht ist das auch eine Antwort auf die Realismusfrage. Es gibt immer unterschiedliche Versionen einer Geschichte. Warum ist die erfundene, warum sollte die weniger wert sein als die wahre, wenn wir die überhaupt zu greifen kriegen können? Und vielleicht tun wir das ständig, vielleicht tun wir das heute, morgen und immer schon, dass wir unsere eigenen Geschichten suchen und erfinden, einen möglichen Rahmen drum ziehen, während andere ebenso möglich wären. Und vielleicht brauchen wir gerade deswegen das Kino, weil es eben die Einbildungsmaschine ist, weil die Kamera das Werkzeug für all diese Geschichten, Fiktionen und Bilder sind. Und vielleicht ist das Kino für uns heute noch mehr als jemals zuvor überlebensnotwendig. Wir müssen aber, fürchte ich, allmählich zum Ende kommen. Wir sind schon über die Zeit und deswegen bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind. Ganz besonders aber natürlich bei Luca Bigazzi, dem Preisträger des 17. Marburger Kamerapreises. Vielen, vielen Dank.
Grazie a voi.
Ihnen auch vielen Dank. Vielen Dank.